Ich darf gleich beginnen mit dem ersten Vortrag und zwar eine Übersicht geben über die optimale medikamentöse Therapie bei der chronischen Herzinsuffizienz. Und ich werde versuchen, neue Aspekte zu bringen und das ist notwendig, weil vor wenigen Wochen aktuelle Guidelines formuliert worden sind, die insbesondere im Bereich der chronischen Herzinsuffizienz mit reduzierter Ventrikelfunktion die aktuellen Therapieempfehlungen wesentlich geändert und beeinflusst haben. Und ich werde auch zeigen, dass nicht nur bei reduzierter Ventrikelfunktion, sondern auch vor allem im Bereich der neu definierten Herzinsuffizienz mit mildly reduced, also leicht eingeschränkter Pumpfunktion, also im Auswurffraktionsbereich von 40-50%, neue Empfehlungen zumindest herausgekommen sind, die Therapieoptionen darstellen und ein bisschen ganz zum Abschluss, das ist noch nicht in den Guidelines verankert, neue Empfehlungen zur Therapie der Herzinsuffizienz mit erhaltener Ventrikelfunktion. Nun, 2016, ja, das waren die letzten Guidelines der ESC, war die State of the Art eine Triple-Therapie. Eine Triple-Therapie bestehend zunächst aus dem Einsatz eines RAS-Blockers, ARB oder einem ACE-Hemmer in Kombination mit einem Beta-Blocker. Und wenn dann Patienten noch weiter symptomatisch geblieben sind, war die Kombination mit einem Mineralokortikoidrezeptorblocker vorgesehen. Und erst dann war eine weitere Therapieeskalation bei weiterer Symptomatik vorgeschrieben. Einerseits ein Wechsel auf Entresto, auf der anderen Seite der Einsatz von Resynchronisationstherapie bei dafür geeigneten Patienten und der zusätzliche Einsatz von Ivabradin bei Patienten in Sinusrhythmus, die noch immer eine Herzfrequenz über 70 aufgewiesen haben, wenn sie eine optimale Beta-Blocker-Therapie bereits an Bord gehabt haben. Nun, eine Reihe von Studien in den letzten Jahren, seit den letzten Guidelines von 2016, haben es notwendig gemacht, die Therapiekonzepte hier überhaupt zu überdenken. Das waren allen voran die Pioneer-HF-Studie, die DAPA-HF und die Emperor-Reduced-Studie, die eine neue Therapiesubstanz hier in die Behandlung von Patienten mit Herzinsuffizienz mit reduzierter Ventrikelfunktion eingeführt haben. Und zuletzt ein ganz, ganz neues Therapiekonzept, nämlich mit der Victoria-Studie wurde Vericiguat bei Patienten mit einer Herzinsuffizienz mit reduzierter Ventrikelfunktion untersucht. Und Sie werden sehen, auch hier gibt es bereits eine Empfehlung in den aktuellen Guidelines. Nun, was machen wir mit diesen Studien? Wo ist der ARNI, also das Entresto, derzeit positioniert? Und welche Position nehmen die SGLT2-Hemmer ein? Und nicht zuletzt, wo oder welchen Stellenwert hat diese neue Substanz, dieses Vericiguat, dieser soluble Guanylatcyclase-Hemmer? Nun, ich möchte Sie ganz kurz zur Hintergrundinformation durch diese Studien führen. Die erste Studie war die Pioneer-HF-Studie. Vom Studiendesign wurden hier hospitalisierte, dekompensierte Patienten mit reduzierter Ventrikelfunktion nach der Stabilisierungsphase randomisiert auf Entresto oder Enalapril und wurden in einer Nachbeobachtung nachkontrolliert über 8 Wochen und der primäre Endpunkt war der Verlauf des NT-proBNPs und Sie sehen, dass das NT-proBNP günstiger beeinflusst wurde, besser zurückgegangen ist unter dem Entresto im Vergleich zum ACE-Hemmer. Was aber auch beobachtet worden ist, ist, dass auch klinische Endpunkte reduziert wurden während der Beobachtungsphase, aber auch danach in dieser Extension-Periode, auch danach über einen Zeitraum von einem Jahr konnte gezeigt werden, dass Heart-Failure-Hospitalisierung und kardiovaskulärer Tod signifikant reduziert wurde, wenn die Patienten Entresto erhalten haben als initiale Therapiestrategie unmittelbar nach dem Dekompensationsereignis. Und wenn man die Endpunkte weiter ausgebaut hat, also nicht nur Tod und Rehospitalisierung, sondern auch die Notwendigkeines einer LVAD-Therapie und die Listung auf die Transplantationsliste, dann sieht man, dass dieser Unterschied noch deutlicher ausgefallen ist zugunsten einer frühzeitigen Behandlung mit dem Sacubitril-Valsartan im Vergleich zur Behandlung mit Enalapril. Das hat dazu geführt, dass die amerikanischen Guidelines die Behandlung mit Entresto sehr weit vorangestellt haben. Sie haben nämlich festgehalten, dass als initiale Therapiestrategie für die RAS-Blockade Entresto bevorzugt einzusetzen ist. Sie werden gleich sehen, hier ein gewisser Unterschied zu den etwas verzögert oder etwas später publizierten europäischen Guidelines. Was sagten die europäischen Guidelines zur Behandlung mit Sacubitril-Valsartan? Nun, man ist mit einer Klasse 1b-Empfehlung dabei geblieben, Entresto dort zu positionieren, wo zunächst mit einem ACE-Hemmer eingestellt wird und dann ein Switch auf den ARNI durchgeführt wird. Nur in Ausnahmefällen, also mit einer Klasse 2b-Empfehlung, sollte vor allem bei hospitalisierten Patienten nach einer stabilisierten Dekompensation kann primär Sacubitril-Valsartan eingesetzt werden. Also zum Unterschied der amerikanischen Guidelines, wo Entresto a priori bevorzugt empfohlen wird, sind die europäischen Guidelines hier etwas zurückhaltend und geben eine 2b-Empfehlung für den primären Einsatz von Entresto ab. Nun, die neuen Shooting Stars in der Behandlung der Herzinsuffizienz entsprechend der Guidelines sind zweifellos die SGLT2-Hemmer. Die beiden Studien, die dahinter liegen, sind auf der einen Seite die DAPA-HF-Studie und auf der anderen Seite die Emperor-Reduced-Studie. Wenn man die gegenüberstellen möchte, dann sieht man, dass die Patienten in der Emperor-Reduced-Studie etwas kränker gewesen sind als in der DAPA-HF-Studie, gemessen an der Auswurffraktion, die niedriger gewesen ist, gemessen am NT-proBNP, das in der Emperor-Reduced-Studie höher gewesen ist, und auch die Nierenfunktion gemessen an der EGFR war etwas schlechter in der Emperor-Reduced im Vergleich zur DAPA-HF-Studie. Das Outcome, primärer Endpunkt, die Kombination aus Heart-Failure-Hospitalisierungen und kardiovaskulärer Tod war völlig vergleichbar bei beiden Studien und signifikant besser bei Patienten, die unter dem SGLT2-Hemmer, hier links mit Dapagliflozin in der DAPA-HF-Studie und mit dem Empagliflozin in der Emperor-Reduced-Studie behandelt worden sind. Festzuhalten ist, dass es sich hier um Patienten handelt, die nicht ausschließlich diabetisch gewesen sind. Etwa die Hälfte der Patienten hatte einen Diabetes. Die Ergebnisse waren völlig unabhängig vom zugrunde liegenden Diabetesstatus und auch Nicht-Diabetiker haben in gleicher Weise von dieser Therapie profitiert. Das hat dazu geführt, dass die europäischen Guidelines eine Therapieempfehlung abgegeben hat, wonach man bereits als Initialtherapie 4 Substanzklassen zum Einsatz bringen sollte. Die ACE-Hemmer, die Beta-Blocker und die Mineralokortikoidrezeptorblocker, so wie jetzt auch. Und zusätzlich noch ist der Einsatz von SGLT2-Hemmer a priori bei allen Patienten mit einer Herzinsuffizienz mit reduzierter Ventrikelfunktion hier indiziert. Und Sie werden gleich sehen, mit einer Klasse 1a-Empfehlung vom Start weg indiziert. Sie sehen hier auch noch die Schleifendiuretika angeführt. Das betrifft Patienten mit einer Flüssigkeitsüberladung, also überwässerte Patienten. Sie sehen hier die Empfehlungsgrade. Alle Substanzklassen, alle 4, die ich genannt habe, haben einen Empfehlungsgrad 1a. Auch diese neu in die Guidelines implementierten SGLT2-Hemmer, im speziellen Dapagliflozin und Empagliflozin, nur für diese Vertreter gibt es auch entsprechende Daten bei Patienten mit Herzinsuffizienz mit reduzierter Ventrikelfunktion. Und Sie sehen bereits erwähnt, Sacubitril-Valsartan mit einer 1b-Empfehlung bei Patienten als Replacement-Therapie, die initial mit einem ACE-Hemmer behandelt worden sind. Die SGLT2-Hemmer haben aber noch eine Erwähnung in den Guidelines, nämlich Diabetiker, die noch gar keine Herzinsuffizienz haben, sondern Diabetes hat a priori oder der Diabetes bringt ein höheres Risiko für die Entwicklung einer Herzinsuffizienz und hier sollte bei Patienten mit entsprechendem Risiko, zum Beispiel einer begleiteten Niereninsuffizienz, der SGLT2-Hemmer sehr frühzeitig eingesetzt werden, um die Entwicklung einer manifesten Herzinsuffizienz vorzubeugen. Was auch ganz klar angeführt ist in den Guidelines, ist die Notwendigkeit, die vorgeschlagenen Medikamente auch entsprechend der empfohlenen Dosen zu titrieren, so etwa beim Ramipril 2x5 Milligramm, Entresto 97 103 2x täglich. Also Up-Titration je höher die Dosis, umso besser das Outcome und man sollte nicht auf den niedrigen Dosen stehen bleiben. Das gleiche gilt für die Beta-Blocker. Ich habe hier die häufigst verwendeten Substanzen hinterlegt. Vielleicht am häufigsten nicht ausreichend hochtitriert werden die Mineralocorticoid-Rezeptorblocker. Hier ist es noch einmal erwähnt, notwendig oder sinnvoll, die Zieldosis von 50 Milligramm einmal täglich sowohl für Eplerenon als auch für Spironolacton zu erreichen. Und kein Abtitrieren ist notwendig für die SGLT2-Hämmer. Hier ist die einmalige Gabe von 10 Milligramm für beide erwähnten Substanzen indiziert. Nun, ich habe schon darauf hingewiesen, Schleifendiuretika haben eine Klasse 1, allerdings Evidenz Level C, also Expertenempfehlung, vor allem bei Patienten, die flüssigkeitsüberladen sind zur Entwässerung. Und eine etwas gesonderte Bewertung oder neue Bewertung haben die Angiotensin-Rezeptorblocker bekommen. Die sind eigentlich nur mehr dort indiziert, wenn ein ACE-Hemmer nicht vertragen werden kann, also nicht anstatt, sondern nur bei ACE-Hemmer unverträglichen Patienten. Nun, nachdem diese primäre Therapie mit den sogenannten Magic Four oder mit diesen vier Substanzen, die bei allen Patienten a priori gleich zum Einsatz kommen sollten, durchgeführt wurde, wird ein Reassessment empfohlen und wenn die Patienten weiter symptomatisch sind, dann werden Therapieempfehlungen umgesetzt werden, die einen niedrigeren Evidenzlevel, in der Regel Evidenzklasse 2a oder 2b haben. Dazu gehört das Ivabradin, ein IF-Kanal-Inhibitor, der vor allem dann indiziert ist, wenn die Patienten in Sinusrhythmus, das ist die Voraussetzung für die Therapie natürlich, weiterhin eine erhöhte Herzfrequenz über 70 haben, wenn sie schon unter einer optimalen Beta-Blocker-Therapie sind oder die einen Beta-Blocker gar nicht vertragen können. Neu in den Guidelines ist das Vericiguat, ein solubler Guanylatcyclase-Hemmer, der die Verfügbarkeit von NO im Gefäßendothel und im Herzen erhöht. Und in dieser Victoria-Studie, auf die ich noch kurz zu sprechen komme, getestet wurde mit einer Klasse 2b-Empfehlung. Hydralazin und Isosorbid-Dinitrat hat eigentlich nur eine Bedeutung bei schwarzen Patienten, als Bidil in USA im Handel, in Europa meines Wissens nicht im Handel. Und letztlich das Digoxin, auch bewertet mit einer Klasse 2b-Empfehlung bei Patienten in Sinusrhythmus, dann, wenn weiterhin die Patienten trotz einer optimierten Therapie symptomatisch bleiben und mit der Zielsetzung, Hospitalisierungen zu reduzieren. Wie geht man vor? Auf der linken Seite sehen Sie die Empfehlungen aus 2016, eine sequentielle Therapie, zunächst der RAS-Blocker und dann auftitrieren, dann der Beta-Blocker, dann der Mineralocorticoid-Rezeptor-Blocker. Und dann sieht man, dass eine so typische Auftitrationsphase mehrere Monate in Anspruch nehmen kann. Neu ist hier auf der rechten Seite, dass man mit den aktuellen Guidelines aufgerufen ist, das Therapiekonzept rasch umzusetzen und alle vier genannten Substanzen möglichst früh innerhalb weniger Wochen zum Einsatz zu bringen. In dieser Publikation von McMurray und Packer sieht man, dass empfohlen wird, das Umsetzen des Einsatzes aller vier empfohlenen Substanzen innerhalb eines Zeitraums von maximal bis zu 6 Wochen. Und ich habe schon darauf hingewiesen, die zusätzliche Therapie über diese Kombination aus den vier mit Klasse 1 versehenen Substanzen ist das Ivabradin und das Vericiguat. Das Vericiguat führt zu einer Erhöhung der Verfügbarkeit von NO im Gefäßendothel vor allem und diese NO-Depletion ist vor allem geschuldet einem oxidativen Stress und einer endothelialen Dysfunktion und durch Aktivierung dieser solublen Guanylatcyclase wird vermehrt NO im Gefäßendothel zur Verfügung gestellt, was wiederum eine Verminderung der Gefäßsteifigkeit, aber auch der diastolischen Funktion des linken Ventrikels, eine Verminderung der Fibrose bewirken sollte und auch das ventrikuläre Remodeling günstig beeinflussen sollte. In der Victoria-Studie wurde diese Substanz getestet mit zwei Voraussetzungen. Die Patienten mussten in einer chronischen Herzinsuffizienz sein mit unter 45% Auswurffraktion und sie mussten ein Ereignis haben, das Verschlechterung der Herzinsuffizienz anzeigt, nämlich eine Heart-Failure-Hospitalisierung. Und dann wurden sie randomisiert, auftitriert auf Vericiguat oder Placebo behandelt über einen Zeitraum von 16 Wochen. War die Auftitrationsphase und dann einen Beobachtungszeitraum von 32 Monaten und man sieht eine statistisch signifikante Reduktion des kombinierten Endpunkts aus kardiovaskulären Tod und Heart-Failure-Hospitalisierungen unter einer Behandlung mit Vericiguat. Der Endpunkt war getrieben durch beide Bestandteile des primären Endpunktes, war also sowohl die Heart-Failure-Hospitalisierungen als auch der kardiovaskuläre Tod signifikant reduziert und das hat darin gemündet, dass Vericiguat eine Klasse 2b Empfehlung bekommen hat. Zum Schluss erlauben Sie mir noch ganz kurz von der Herzinsuffizienz mit reduzierter Ventrikelfunktion wegzugehen auf Herzinsuffizienz mit Midrange oder mit erhaltener Ventrikelfunktion zu sprechen zu kommen. Jetzt habe ich gerade einen Terminus falsch zitiert. Midrange war aus den Guidelines von 2016. Korrekt heißt es jetzt mildly reduced, wenn die Auswurffraktion zwischen 40% und 50% liegt. Die erste Substanzklasse, die hier untersucht wurde, war die Paragon-Studie mit dem Entresto bei Herzinsuffizienz mit erhaltener Ventrikelfunktion mit über 45% Auswurffraktion. Patienten wurden auf Valsartan oder Valsartan-Sacubitril randomisiert und diese Studie war nicht positiv, das heißt, es konnte zwar ein Trend für eine Reduktion der Heart-Failure-Hospitalisierungen gezeigt werden, dieser Unterschied war aber nicht statistisch signifikant, also definitionsgemäß eine neutrale Studie, die sich in eine lange Liste einfügt von Studien bei Patienten mit gering reduzierter oder erhaltener Ventrikelfunktion, die kein positives Ergebnis gebracht haben. In den europäischen Guidelines ist das nicht bewertet worden. Die Amerikaner haben allerdings, die FDA hat diese Substanz zugelassen in dieser Indikation, also eine Zulassungserweiterung gemacht für Patienten mit HAF-MREF, also Patienten mit 40% bis 50% Auswurffraktion, weil man in einer Post-Hoc-Analyse aus dieser Paragon-Studie gesehen hat, dass Patienten in diesem Segment doch einen Benefit gehabt haben. Und die letzte Studie, die ich zeigen möchte, die noch nicht von den aktuellen Guidelines berücksichtigt wurde, weil sie simultan erst vorgestellt wurde, war Empagliflozin bei Patienten mit erhaltener Ventrikelfunktion, also mit einer Auswurffraktion von über 40%, also genau genommen erhaltene und gering reduzierte Ventrikelfunktion, wurde hier berücksichtigt. Die Patienten mussten zusätzlich ein BMP-Kriterium erfüllen und eine strukturelle Herzerkrankung haben, also eine Linksventrikelhypertrophie oder ein dilatiertes linkes Atrium und wurden auf Empagliflozin oder Placebo randomisiert. Sie sehen, die mittlere Auswurffraktion war knapp über 50%. 35% hatten einen ischämischen Hintergrund, knapp die Hälfte waren diabetisch und auch die Hälfte hatten ein Vorhofflimmern. Und diese Studie war tatsächlich bahnbrechend, insofern als sie die erste gewesen ist, die in diesem Patientenkollektiv ein eindeutig positives Ergebnis gebracht hat. Sie sehen hier der kombinierte Endpunkt aus Heart-Failure-Hospitalisierungen und kardiovaskulärer Tod war statistisch signifikant reduziert um 21 Relativprozent mit einer Number-Needed-to-Treat von 31. Getrieben war dieser Endpunkt vor allem durch eine Reduktion der Heart-Failure-Hospitalisierungen. Bei den kardiovaskulären Todesfällen war allenfalls ein geringer Trend nachweisbar. Diese Studie wird ergänzt derzeit durch die Daten aus der Soloist Worsening Heart Failure Studie, die nur an diabetischen Patienten durchgeführt wurde, und zwar bei hospitalisierten Patienten nach einem Dekompensationsereignis, wo auch eine bedeutsame, signifikante Reduktion des Endpunkts kardiovaskulärer Tod und Hospitalisierungen erzielt wurde, wenn hier, in diesem Falle war es Sotagliflozin, ein SGLT2-Hemmer bei Patienten mit jeglicher Form einer Herzinsuffizienz, also sowohl reduzierter Ventrikelfunktion als auch erhaltener Ventrikelfunktion zum Einsatz gekommen ist. Sodass die aktuellen Guidelines einen Empfehlungsgrad ausgesprochen hat, für alle diese Substanzen mit dem Evidenzlevel 2b, also die Tür aufgemacht hat, dass es möglich ist, auch bei Patienten mit gering reduzierter Ventrikelfunktion, mit einer Auswurffraktion zwischen 40% und 50%, sowohl RAS-Blocker, Beta-Blocker, Mineralokortikoidrezeptorblocker als auch Entresto einzusetzen. Die ASGLT2-Hemmer ist hier, wie bereits vorher angesprochen, noch nicht implementiert, weil diese Studie, die ich gezeigt habe, simultan mit der Publikation der Guidelines erst veröffentlicht worden ist. Ein ganz interessanter Aspekt in den Guidelines, Tafamid ist mit einer Klasse 1 Empfehlung bei Patienten mit Amyloidose auch fest verankert und neu in den Guidelines und auch neu bei Patienten mit dekompensierter Herzinsuffizienz ist die Eisensubstitutionstherapie vor allem zur Reduktion weiterer Heart Failure Hospitalisierungen. Hier sollte bei Patienten und zwar selektiv bei jenen mit Eisenmangel, mit einem absoluten oder relativen Eisenmangel und einer Auswurffraktion unter 50%, eine Eisensubstitutionstherapie durchgeführt werden. Ich fasse zusammen: neu zur optimalen medikamentösen Therapie bei Patienten mit Herzinsuffizienz mit reduzierter Ventrikelfunktion ist, dass sich das Therapiekonzept gewandelt hat. Wir sollten a priori mit 4 Substanzgruppen, die Magic 4, die ich gezeigt habe, behandeln, der zeitnahe Beginn aller Substanzen und nicht das vorhergehende Auftitrieren einzelner Substanzen. Die ARNI als Replacement-Therapie mit einer Klasse 1-Empfehlung und bei einzelnen Patienten, selektierten Patienten in Hospital nach einem Dekompensationsereignis. Neue Therapiekonzepte sind SGLT2-Hemmer mit einer Klasse 1-Empfehlung und Vericiguat. Eine individualisierte Therapiestrategie wurde hier betont und die Bewertung von medikamentöser Therapie bei HFMREF mit 2b hat die Tür für diese Gruppe von Patienten aufgemacht, hier medikamentös erfolgreich behandeln zu können. Und bevor ich zum nächsten Referat überleite, möchte ich festhalten, dass eine optimale medikamentöse Therapie die Voraussetzung ist für weitere Therapieeskalation für selektierte Patienten und die Voraussetzung dafür ist, die Prognose dieser Patienten zu verbessern. Ich würde vorschlagen, die Diskussion dann zusammenzufassen, zumindest nach dem nächsten Referat, außer es ist eine brennende Frage, die wir gleich beantworten sollten. Das sehe ich, ist nicht der Fall.